haben wahnsinnig interessante Gäste.
Mit jeder Menge fußballerischer Kompetenz.
Bildungsfernsehen.
Ja, weiß ich jetzt nicht.
Wahnsinnig spannendes Format.
Da bin ich dabei.
Es ist ordentlich Pfeffer drin.
Wir diskutieren hier ganz intensiv.
Also man muss schon immer mitkriegen, was da los ist.
Bitte, da kann ja morgen schon wieder was passieren, da kann in einem Monat schon wieder was passieren.
Dass vielleicht auch mal deutlichere Worte fallen.
Ja, das gehört ja dazu.
Sind immer offene Gespräche.
Total spannend.
Das ist, glaube ich, eine sehr gute Mischung.
Da ist ein super Austausch.
Da wird richtig ein guter Job machen.
Da wird dann nie langweilig, immer sehr, sehr lustig.
Aber das heißt nicht, dass wir dann Stuhlkreis machen und irgendwelche schönen Lieder zusammen singen.
Was taugt man da?
Schönen Sonntagabend, liebe Fußballfans, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Talk und Tore. Ja, unsere U17 ist wieder retour, inklusive dem gesamten Staff. Das freut uns zum einen sehr, und zum anderen freut es uns sehr, dass dieses Fußballmärchen von Katar heute in den nächsten 75 Minuten Thema sein wird, mit den Protagonisten selbst. Ich darf zum einen herzlich begrüßen den Chef höchstpersönlich, Hermann Stadler, den Teamchef, seit gestern erst wieder retour und heute schon bei uns im Studio. Servus.
Schönen guten Abend. Servus.
Den aktuellen Nachwuchsleiter des ÖFB und 73-fachen österreichischen Teamspieler, Sebastian Brödl. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
Ja, und wenn es um den ÖFB geht, darf natürlich auch eine Legende nicht fehlen. Sky-Experte Andreas Herzog, der heute dankenswerterweise Überstunden für uns macht.
Sehr gerne. Hallo.
Ja, und wir freuen uns natürlich, wenn Sie sich auch wieder von zu Hause aus mit einschalten. Gerne her mit den Fragen. Wir werden versuchen, die ein oder andere wie immer im Laufe unserer Sendung zu integrieren. Und wollen uns jetzt gleich mal bedanken bei Hermann Stadler und Sebastian Brödl für spontane Vorbeikommen. Das war ja durchaus ein stattliches Programm in den letzten Tagen. Heute gleich bei uns im Studio. Gratulation natürlich auch an dieser Stelle zu einem fantastischen Turnier, das Sie mit den Jungs hingelegt haben in den letzten Wochen. Und mich würde gleich mal interessieren, wie war gestern das Heimkommen und wie fühlt es sich wieder an, zurück zu sein, Hermann?
Ja, erstens mal, wieder in Österreich zu sein, ist fantastisch, weil Österreich ist ein super Land, obwohl es jetzt in Katar natürlich von den Temperaturen her ausgezeichnet war, immer 30 Grad Sonnenschein, kann man es im November aushalten, aber Österreich ist auch, wie gesagt, ein schönes Land. Aber das Positive war ja nicht, wir waren ja nicht der Urlaub in Katar, sondern wir haben 8 grandiose Spiele bei dieser U17 WM gehabt und wir waren sehr erfolgreich bis auf das Finalspiel, aber in Summe, glaube ich, war es eine Erfolgsstory von der ersten bis zur letzten Sekunde.
Ja, ein sensationelles Erlebnis natürlich für alle Beteiligten, auch für Sebastian Brödl, der hautnah mit dabei war. Der Empfang gestern war riesengroß in Österreich, hat das auch nochmal verdeutlicht, welche Außendarstellung dieses Turnier auch bekommen hat, diesen Hype.
Ja, natürlich. Ich glaube, das gestern war natürlich ein super Zeichen von uns als ÖFB, auch wie wir das erstens in kurzer Zeit organisiert gehabt haben, am Campus, am neu eröffneten Campus, der da einen richtig guten Rahmen gebildet hat. Muss aber ein bisschen vorspulen noch, dass wir natürlich überglücklich waren, dass die Leistungen überhaupt sichtbar waren. Also dank Sky und auch dank dem ORF wurden die Spiele in Österreich übertragen. Dadurch konnten die Spieler auch irgendwo im Sichtfeld sein des österreichischen Publikums. Und wenn man dann so erfolgreich ist, ist seine Rückkehr natürlich umso interessanter, umso spannender und auch so umso gebührender. Und ich glaube, dass das gestern ein super Rahmen war bei uns am Campus, wo wir die Jungs und das Trainerteam nochmal hochleben lassen konnten und auch dementsprechend die Leistungen gewürdigt wurden, die sie gezeigt haben.
Da werden wir dann in Kürze auch natürlich draufschauen auf diese wunderschönen Bilder, nicht nur vom Turnier, sondern eben auch von der Ankunft. Andreas, es waren intensive Wochen in Katar, höchst erfolgreiche, wie wir schon gehört haben, sehr emotionale. Wie intensiv hast du die Weltmeisterschaft verfolgt und wie stolz bist du als ÖFB-Legende auf das, was die Jungs dort geleistet haben?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht jedes Spiel live gesehen, aber ein paar habe ich halt gesehen, auch wenn ich unterwegs war auf Sky Go. Also das war wirklich fantastisch, weil man ist ja gewohnt von österreichischen Mannschaften, dass einmal, sagen wir, dass man die Gruppenphase übersteht, habe ich irgendwie erwartet mit Saudi-Arabien und auch mit Neuseeland, dass man da als Zweiter mindestens weiterkommt, war okay. Dann war eben Japan habe ich ehrlich gesagt, weil als Trainer in Südkorea habe ich schon mitbekommen, dass die Asiaten in der Nachwuchsausbildung extrem stark sind. Die sind super technisch ausgebildet. Da haben wir gedacht, ui, da könnte es ein bisschen eng werden. Aber das hat man.
Es ist eng geworden,
das hat man gemeistert. Und dann habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, das ist eine Mannschaft, weil man hat ja vorher die Ansprache von Pokorny gehört, aber wenn man doch Bundaretana, der schon 5 Jahre in der Premier League spielt, haben wir gedacht, aber zwischen Ansprache und Umsetzen am Spielfeld ist dann schon noch mal ein bisschen ein Unterschied. Aber es ist von Spiel zu Spiel einfach immer ärger geworden. Und wenn man ins Finale kommen bei einer WM, ist ein absolutes Erfolgserlebnis. Und es freut mich für alle Beteiligten. Und ich bin Hermann nach jedem Spiel ein bisschen ein Glückwunsch oder irgendeine Aufmunterung, kann man gar nicht sagen. So am Anfang habe ich gesagt, dann seid ihr ganz deppert. Wollt ihr vielleicht Weltmeister werden oder was? Und ein paar Wochen später steht er im Finale. Also es hat mich für ihn persönlich extrem gefreut, weil wir schon vor langer Zeit gemeinsam im Betreuerstab waren, eben im Nachwuchs. Ich war U21 Nationaltrainer, ja, und ich extrem viel von Hermann halt. Und auch glücklich bin, dass, sagen wir mal, ein alteingesessener ÖFB-Trainer jetzt so erfolgreich ist.
Ja, ich möchte vielleicht gleich einhaken bezüglich dieser Ansprache von Pokorny in der Kabine. Ich habe mir das Video mehrmals angesehen, Hermann, und Sie beobachtet dabei. Also Sie haben da regelmäßig zum Schmunzeln begonnen. Was ist Ihnen bei dieser Ansprache durch den Kopf gegangen? Naja,
Schmunzeln ist der falsche Ausdruck, aber wie der Andi schon gesagt hat, der Jakob steht dort vor der Mannschaft. Wir haben ein extrem wichtiges Spiel und der haut da aber eine Ansprache, also wir 25-Jährigen.
Oder als Trainer kannst du es nicht besser machen. Ne?
Ich bin da gestanden, wirklich. Ich weiß nicht, die Gänse auch gekriegt. Wenn ich Spieler gewesen wäre, mich hätte erwischt. Ich war dabei gewesen. Ich war rausgegangen und habe gesagt, so, für Österreich gebe ich alles. Und das war, ja, sensationell, diese Ansprache. Nicht nur diese Ansprache, von der, was wir da in den Videos immer gesehen haben, sondern alle Ansprachen vor dem Match waren ja großartig. Und die Jungs, glaube ich, hat das auch begeistert, haben vollen Fokus gehabt und sind auch dementsprechend dann aufs Feld gegangen und die Erfolge haben uns recht gegeben.
3 Wochen haben sie angedauert, diese Erfolge. Sie haben vorher schon gesagt, wir waren das einzige Team im Finale, das ungeschlagen war bis dahin, die einzige Mannschaft im gesamten Bewerb, die alles gewonnen hat. Dann ist es unter Anführungszeichen, unter sehr großen Anführungszeichen, Hermann Stadler, nur die Vize-Weltmeisterschaft geworden. Was überwiegt denn am Ende? Der Stolz oder prägt sie das Finale noch ein wenig?
Nein, es ist ganz logisch. Das ist wirklich der pure Stolz. Natürlich noch ein Spiel, wenn du das Spiel verlierst, gerade das Finale vor 40.000 Zuschauern, das ist einzigartig. Und wir haben den Fight bis zu 95. Minuten, bis abpfiffen, haben wir angenommen. Ich habe es in der Matchbesprechung gesagt, im Vorfeld, es werden Kleinigkeiten dieses Spiel entscheiden. Und Kleinigkeiten waren es in Zentimeter ausgedrückt. Das Tor, was wir bekommen haben, war strittig, kann man auch sehen, mit aus ÖFB-Brille vielleicht, dass knapp abseits war. Dann ein paar Minuten später, kurz vor Schluss, dieser Stangenschuss von Daniel Frauscher, ein Zentimeter weiter rechts und ich wäre am Tor gewesen. Aber hätte die Ware, es zählt nichts, wir haben 1-0 verloren. Aber in Summe, glaube ich, überwiegt ganz klar der Stolz.
Also ich war 1990 bei der WM, 1998 bei der WM, ich hätte sehr gerne das Finale verloren. Wir sind jedes Mal nach der Vorrunde wieder am Heimweg gewesen. Also ich glaube schon, dass man da extrem stolz sein kann. Jetzt habe ich aber heute nur irgendwo vernommen, bist du jetzt schon geehrt worden oder irgendwas? Kriegst du vom Staat Österreich oder wirst du jetzt
soll noch kommen.
Ritter, Hermann der First oder was bist du?
Opernball einladen. David Beckham wurde ja kürzlich erst zum Ritter geschlagen. Ja, also wer weiß, was da noch kommt.
So, aber jetzt haben wir nicht, aber du hast recht. Ich habe gestern von Vizekanzler Babler erfahren, dass ich eine Ehrung bekomme und das ehrt mich wirklich, wirklich sehr. Aber ich glaube, ja, ich bin halt jetzt stellvertretend oder ich werde stellvertretend für das ganze Team, die was jetzt wirklich jetzt in diesen 4-5 Wochen fantastische Arbeit geleistet haben, wie halt ich geehrt. Aber ich glaube, diese Ehrung, glaube ich, würde ich genauso die Spielern oder die Betreuern.
Kann man ja auch so verstehen, dass das über die derzeitige WM hinausgeht. Hermann Stadler ist ja schon eine Zeit lang beim ÖFB und
ja, großartig. Aber das ehrt er mir jetzt auch, dass er den ganzen Erfolg auf die ganze Mannschaft, auf die ganze Gruppe, am Staff, das finde ich richtig super, ist keine Frage. Aber als Cheftrainer ist schon er, der im Vordergrund steht. Weil man hat es jetzt gesehen in der österreichischen Bundesliga, wenn du verlierst, bist du ja auch der Cheftrainer, der die Rübe abkriegt. Also braucht er sich jetzt sein Licht nicht zu stark in Scheffel stehen oder in Schatten, sondern er hat einen super Job gemacht, hat eine super Mannschaft entwickelt und ich hoffe, dass man von dem Jahrgang in Zukunft noch viel, viel sieht und dass wir wirklich viel Freude noch mit ihnen haben.
Jetzt hat Hermann Stadler schon kurz diese Schlüsselmomente angesprochen in diesem WM-Finale gegen Portugal. Wir wollen auch ganz kurz mal draufschauen auf diese entscheidenden Szenen, die das Finale geprägt haben von Katar. Also zum einen hatte ja Österreich die Möglichkeit, in Führung zu gehen durch De Žižko und durch Moser. Da gab es ja schon in der ersten Hälfte eine große Doppelchance, bevor die Portugiesen in Führung gegangen sind. Hermann Stadler, da ist vermutlich der Puls schon zum ersten Mal so in die Höhe geschnallt, oder?
Da ist er richtig in die Höhe geschnallt, weil gerade bis zu der ersten Chance, war ich glaube in der 13. Minute, war Portugal schon sehr bestimmend, ja. Haben wir Probleme gehabt, Portugal in den Griff zu bekommen. Aber mit dieser ersten Chance war man besser im Spiel. Und das war das erste Mal, wenn wir da das 1-0 gemacht hätten, weiß ich nicht, ob das Spiel dann im Endeffekt dann so für Portugal ausgegangen wäre, weil wenn wir in Führung waren, haben wir jedes Spiel gewonnen. Und ich hätte es der Mannschaft zugetraut, auch dieses Spiel dann für sich zu entscheiden.
Und dann sind die Portugiesen in Führung gegangen in der 32. Minute durch Anísio, den Topscorer der portugiesischen Mannschaft. Und Sebastian, irgendwie hoffen wir oder haben wir alle gehofft, es ist abseits.
Ja, natürlich ist der erste Impuls, dass man die Hand nach oben streckt und gefühlt der Innenverteidiger als Emeriger sofort darauf plädiert, dass es abseits ist. Es war sowohl im Stadion als auch jetzt nicht aufzuklären. Also die Linie konnte man leider nicht ziehen, weil man einfach das Sichtfeld versperrt war. Ich glaube, die Portugiesen hätten sich auch nicht aufgeregt, wenn es abseits gegeben hätte. Von dem her möchte ich sagen, zu hoch hängen jetzt da. Was wäre gewesen, wenn das jetzt abseits gewesen wäre? Weil auch die Portugiesen ein sehr starker Finalgegner waren, die auch den Anspruch, das ganze Turnier gestellt haben, Weltmeister zu werden, nachdem sie Europameister waren. Aber wir haben uns einfach sukzessive in dem Turnier so weiterentwickelt, dass wir auch berechtigterweise die Zielsetzung hatten, diesen Pokal zu holen. Und das war im Rahmen des Möglichen. Und der Hermann hat gesagt, 135 Kilometer läuft die Mannschaft im ganzen Spiel und am Ende entscheiden 4 Millimeter auf der einen und auf der anderen Seite 2 Millimeter.
Wahnsinn, ja.
Und wenn du so knapp dran bist, dann bist du auch nach dem Spiel weniger enttäuscht, sondern bist voller Emotionen, voller positiven Momenten, die das Turnier einfach geboten hat und bewertest die Situation vielleicht auch etwas anders.
Ja, und dann hatte Österreich noch die große Ausgleichschance, Sebastian, in der zweiten Hälfte, die ja die Kernkompetenz des ÖFB-Teams war im Laufe dieses Turniers. 16 der 17 Tore in Hälfte 2 erzielt und dann gab es eben diese Möglichkeit, den Stangentreffer letztlich von Daniel Frauscher, den sie ja Hermann Stadler erst kurz davor eingewechselt hatten. Also da hätten sie dieses viel zitierte goldene Händchen bewiesen.
Ja, das und das wäre natürlich super gewesen, ein super Joker, so wie ich zu meiner Zeit bin unter Baric, habe mir auch als Joker oft eingewechselt und ich auch oft entscheidende Tore erzielt, damals für aus der Salzburg. Aber nein, Spaß beiseite, das wäre super gewesen, wäre es 1-1 gewesen, nur wäre 5 Minuten plus Nachspielzeit. Und wir haben nur einen Spieler auf der Bank, oder einen Wechselfenster hätten wir noch gehabt. Und unser Plan war immer, wenn es Elfmeterschießen wäre, dass wir an Pius Schaner eintauschen. Ein Tormann von St. Pölten, weil der bei den Trainings haben wir ja oft Elfmeter geübt und der war im Training bei den Elfmeter ja, fantastisch. Der hat Elfmeter gehalten, denkst du, das gibt's nicht. Und das war eigentlich dann das richtige Happy End gewesen. Jetzt tauscht man den ein bei 1-1 und der gewinnt vielleicht noch der hält 2-3 Elfmeter und gewinnt vielleicht die WM für uns. Das war das Wüstenmärchen in Katar gewesen. Aber wie gesagt, war nicht so, aber trotzdem, wir sind sehr, sehr happy und sehr zufrieden.
Jetzt würde mich noch interessieren, was haben Sie der Mannschaft direkt dann nach dem Spielende gesagt?
Habe ich nicht viel sagen können. Wir waren alle enttäuscht, sind alle am Boden gelegen. Einige haben sogar geweint, weil sie halt gesagt haben, so eine Riesenchance. Aber ich habe gesagt, Jungs, ihr habt 8 Partien eine fantastische Leistung gebracht. Ja, wir haben 7 Siege, ein Torwart ist von 17-2 im Endeffekt. Unser Tormann Bosch hat in 7 Partien 1 oder nicht gespielt, hat ein Tor bekommen, das war im Finale. Und wenn man da noch jetzt irgendwas Negatives sehen würde, ich glaube, es wäre eigentlich vermessen aus österreichischer Sicht. Und ja, ich habe dann jeden Einzelnen aufgemuntert und eigentlich gesagt, wie gut das sie waren. Und diesen Spirit, diesen Erfolg, diesen einmaligen Erfolg für Österreich hat es noch nie gegeben in der 121-jährigen ÖFB-Geschichte, dass ein österreichischer Nationalteam, egal ob U17, U20 oder A-Team, wenn in einem WM-Finale steht, diese Augenblick und das soll man mitnehmen. Und das ist das Positive.
Was man vielleicht auch nicht vergessen darf, so den Unterschied in den Jahrgängen, du hast es wahrscheinlich auch erlebt, wenn du jetzt ein Heimspiel hast für Österreich, wie viele Zuschauer habt ihr in einer Qualifikation? Wenn du 1000 hast, kannst du schon zufrieden sein. Ne?
500.
Und in Portugal hast du teilweise 10, 15, 20.000 Zuschauer in Qualifikationsspielen. Also sind ja die schon in solchen Situationen auch schon eine Spur weiter, Spur reifer, können mit dem Druck wahrscheinlich anders umgehen. Und darum ist umso überragender, was die Burschen da abgeliefert haben.
Und ich glaube bei Portugal, Portugal ist ja wirklich die. Trotzdem ein verdienter Weltmeister, die waren ja im Mai, sind sie Europameister geworden und da haben sie im Finale Frankreich geschlagen und das ist, die haben ja, wie man gesehen hat, in den Bildern, die haben wirklich fantastische Einzelspieler und Dani, wie es er sagt, die spielen halt schon von vielen Zuschauern, ist ja trotzdem ein Unterschied und diese Spiele bei der EM, die haben ihnen sicher geholfen.
Klar. Ich meine, trotzdem gibt es dann eben so Knackmomente, wo es das Spiel in einem Co-Spiel, wo du das in Sieg erarbeiten kannst oder dann Niederlage hast. Und dann ist eben eine gewisse Reife und diese Qualität, die die Portugiesen haben, das siehst du ja jetzt. Ja. Bei der nächsten WM gehören die Portugiesen auch zur WM-Spitze, sicher oder zu den Favoriten dazu. Und für mich war es halt schon schön, wenn man sich auch ein bisschen an denen ein Vorbild nimmt. Wir haben oft, jahrzehntelang, wie ich noch jünger war, haben wir die Deutschen kopiert. Alles gut und schön, braucht man nicht mehr kopieren. Die Portugiesen in der Verteidigung richtig knallhart, trotzdem spielerisch gut und in vorn sind, in der Offensive sind so unausreichend, so kreativ, Triplings, also das ist schon, was die seit 20, 25 Jahren aufführen in einem relativ kleinen Land, ich glaube, die haben nur 10 Millionen Einwohner, das ist beachtenswert.
Ja, über die strukturellen Themen wollen wir später natürlich auch noch sprechen, da gehen wir natürlich noch mehr ins Detail, aber jetzt wollen wir zunächst nochmal zurückblicken auf diese wunderschöne Reise, die uns Österreich beschert hat und dementsprechend stolz kann auch Fußball Österreich auf diese Truppe sein. Christoph Jochum.
Gestern Abend, ÖFB Campus am Stadtrand von Wien. Die U17 kommt nach Hause nach diesen unfassbaren 4 Wochen in Katar.
Jetzt ist man natürlich sehr stolz einfach auf die ganze Mannschaft, wenn man jetzt halt zurückdenkt, auch wenn man das Finale verloren hat, war es einfach eine unglaubliche Reise, die wir gehabt haben und ja, einfach, ich bin so stolz auf die ganze Mannschaft und es war einfach unglaublich.
Ja, was für eine Reise. Begonnen hat sie auch mit der inzwischen schon fast legendären Ansprache von Kapitän Jakob Pokorny. Damals vor dem ersten Spiel gegen Saudi-Arabien.
Und jetzt sind wir hier. Jetzt ist alles angerichtet. Genau für uns, für unseren Moment. Sag's mir, wer soll es aufpassen? Kann Saudi-Arabien gegen uns gewinnen? Sag's mir.
Nein.
Kann Mali gegen uns gewinnen?
Nein.
Kann die dritte Mannschaft von Sela gegen uns gewinnen?
Nein.
Also lasst uns rausgehen, lasst uns Gas geben, unsere Intensität, unsere Herde auf den Platz bringen und dann holen wir uns 3 Punkte.
Sie wollen immer mehr. Sie sind mit dem Erreicht nicht zufrieden. Und das habe ich, jetzt bin ich schon wirklich 20 Jahre bei den ÖFB, das habe ich noch bei keiner Mannschaft erlebt. Ich habe viele gute Spieler gesehen, aber wie diese Mannschaft zusammenhält, die es immer mehr wollen, da kann sogar ich von den Jungs was lernen.
Ja, das ist ein Erlebnis fürs Leben, sage ich. Und die Erinnerungen werden dann erst über Weihnachten, wenn man es so verdaut hat, die werden dann kommen.
Der Torschützenkönig der WM, Österreicher, Johannes Moser, einer, der Geschichte geschrieben hat.
Natürlich auch ein unglaubliches Gefühl. Wir hatten das vor der WM nicht erwartet, aber halt erträumt. Wir haben dafür sehr hart gearbeitet, haben in jedem Spiel eigentlich gezeigt, wer wir sind und wie wir Fußball spielen.
Unbeschreiblich eigentlich, es ist einfach so ein geiles Gefühl. Also es ist einfach unbeschreiblich, keine Worte.
Keine Worte für das, was diese Mannschaft erreicht hat. 4 Wochen lang ein Riesenspaß. Das verlorene Finale geschenkt, es war wirklich wunderschön.
Die Freude auf.
Ja, wunderschöne Bilder und Emotionen, die wir da noch einmal aufsaugen konnten von einem wirklich einzigartigen Turnier in den letzten Wochen. Und Andreas Herzog, ist sofort etwas aufgefallen bei der Kabinenansprache von Jakob Pogoni?
Also ja, ich meine, ich habe ihm jetzt genug gelobt, den Hermann und seine Jungs, aber eins muss ich schon sagen, Dr. Michael Enink hat Fußballschuhe angehabt. Das geht ja gar nicht.
Ja, der hat die.
Der hat Gummler angehabt.
Ja, aber der hat die Trainerausbildung.
Also, der hat die Taktik gemacht.
Und außerdem muss, wenn er reinlaufen muss oder schnell reingeht, dass er nicht ausrutscht, braucht er die Stoppler.
Sondern hat eine gute Aussicht. Da siehst du, der Fußball hat sich geändert.
Ja, Hermann Stadler hat ihn gerade als Lasse Nielsen tituliert. Also die Ähnlichkeit ist unverkennbar. Auf jeden Fall kann ich Ihnen noch ans Herz legen, wenn Sie mehr dieser Einblicke wollen zur U17-Weltmeisterschaft in Katar, dann schauen Sie sich im Bälde unsere Doku an, die im Entstehen ist, zu diesem Fußballmärchen von den vergangenen Wochen. Die wird es dann so Mitte Dezember herumgeben, am letzten Bundesligaspieltag in diesem Fußballherbst, Fußballwinter. Hermann, wir haben jetzt den Beitrag gesehen. Hat Sie auch selbst ein wenig überrascht, wie viele Schlagzeilen es gab, wie groß der Hype dann letztlich geworden ist rund um diese Mannschaft? Ja.
Wenn wir das im Vorfeld ja gesagt hätten, dass wir in ganz Österreich so einen Hype auslösen, hätte ich gesagt, ja, das ist sehr lieb und schön, aber die sind verrückt. Aber die Mannschaft hat halt wirklich vom ersten Spiel an immer an sich geglaubt. Wir haben es immer bestärkt. Sebastian war dabei bei den Matchbesprechungen, bei den Superrennenbesprechungen. Wir haben die Gegner schon super analysiert, aber wir haben sie nicht zu stark geredet. Und wir haben gesagt, wir bleiben bei uns, wir schauen nur auf uns. Wir bringen unsere Basics auf den Platz und wir sind wirklich von Spiel zu Spiel immer selbstsicherer geworden. Immer mehr, wir haben es immer mehr zugetraut. Wir waren so überzeugt von unserer Leistung, von dieser Art zu spielen. Und das hat die Mannschaft bis zum Finale durchgezogen. Und das war eigentlich für mich der Schlüssel zum Erfolg, dass wir immer bei uns geblieben sind und nie aufgehört haben, an uns zu vertrauen. Und das war nie was zufrieden geben. Ja,
also kann ich nur darauf eingehen auch, weil wir haben dort schon auch sehr viele Gespräche geführt, wie man auch die Jungs motivieren kann, und ist uns auch bewusst, dass das Trainerteam rund um Hermann da gut ausgewählt war, aber natürlich auch im Wording versucht haben, weil wir auch ein großer Staff waren in Katar, dass wir auch den Spielern als Spiegel was vorleben, was wir dort erreichen wollen. Und da war einfach auch sehr viel im Wort gebraucht, dass wir uns nie ein Fallnetz gespannt haben, dass wir etwas erreicht haben bereits, sondern nur Beweise geliefert haben, wie gut wir sind und wie gut die Jungs sind. Und das war, glaube ich, auch ein Schritt zum Erfolg, wo wir einfach auch nichts zugelassen haben, was diesen Erfolg gefährdet oder was uns auch irgendwo einen Fallschirm spannen würde, sollten wir nach dem Viertel oder nach dem Halbfinale ausscheiden. Und das, glaube ich, war auch ein wichtiger Punkt in Katar, was die Jungs einfach super umgesetzt haben, was auch in der Mannschaft verankert war, die wir jetzt auch bestärkt haben. Und ich glaube, das war schon auch ein großes Zeichen innerhalb dieses Teams in Katar, dass wir dort den nächsten Schritt gesetzt haben und uns noch nicht zufrieden geben mit einem Viertelfinale oder einem Halbfinale, sondern dass wir wirklich bis ganz zum Schluss berechtigt auch vom Pokal träumen dürfen.
Ja, Sebastian, apropos Halbfinale, Sie waren selbst in einem Halbfinale, damals mit der U20. Wie viele Parallelen zu 2007 in Kanada haben Sie gespürt, als die Österreicher eben bis ins Halbfinale vorgedrungen sind, dann erst an Tschechien gescheitert sind, Argentinien damals Weltmeister geworden ist, unter anderem mit Sergio Aguero und Angel Di Maria. Haben Sie diese Eigendynamik schon auch wahrgenommen, die es da gegeben hat?
Ja, relativ früh schon. Also die Mannschaft hat in der Vorrunde, aber auch im ganzen Kalenderjahr schon bewiesen, dass sie einfach als Einheit funktioniert, gut ausgewählte Charaktere und nicht nur gute Spieler, sondern auch extrem große Persönlichkeiten in dieser Mannschaft. Nicht nur die Ansprachen von Jakob Pokorny, sondern auch einige Spieler, die abseits der Kameras dort als Teamplayer, als Kapitäne funktioniert haben. Und das war ähnlich wie bei uns in Kanada. Was diesmal deutlich besser war, ist, dass man einfach auch selbst auf die Stärken vertraut hat und den nächsten Gegner eher gesehen hat. Wir haben damals schon uns sehr, sehr früh beschäftigt mit Aguero und mit Di Maria, und Tschechien war eigentlich nichts in unserem Fokus, sondern war eigentlich nur mehr die Übergangspartie bis ins große Finale, weil wir einfach auch so stabil waren damals und haben sicherlich den Fehler gemacht, dass wir genau diese Mentalität, die wir jetzt in Katar vorgelebt haben, mit dem ganzen Staff, dort leider nicht hinbekommen haben im Halbfinale, vor dem Halbfinale. Und das war dann unser Stolperstein hin zum ganz großen Coup. Aber ich bin umso stolzer, dass ich jetzt auch ein Teil davon war, dass wir neuerdings Geschichte geschrieben haben als ÖFB und möchte mich natürlich nur bedanken, A, fürs Vertrauen, das auch dann im Endeffekt an mich herangetragen wurde, aber natürlich auch den Bogen viel größer spannen möchte, weil der Erfolg jetzt ja nicht nur in diesen 4 Wochen passiert ist, sondern dieser Erfolg ja auch viel früher schon angefangen hat. Genau. Die Spieler kommen irgendwo als Jugendspieler bei ihren Vereinen groß, werden dort teilweise durch Ehrenamtliche betreut, durch Trainer, durch Eltern betreut, kommen dann über die LAZs in die Akademie. Da hat jeder seinen riesen Anteil daran, dass wir solche Spieler auch vorfinden dürfen, mit denen wir arbeiten dürfen. Das heißt, der große Dank gilt ja nicht nur den 4 Wochen die Arbeit, sondern auch die Arbeit, die vom Anfangsfußballer bis jetzt passiert ist und wird auch dementsprechend weitergehen, dass wir dort natürlich großen Schulterschluss haben wollen, dass diese Spieler bestmöglich begleitet werden. Und da ist ja für uns ein ganz großes Danke zu sagen an alle Beteiligten der ganzen Reise, die ja nicht nur jetzt in Katar stattgefunden hat.
Ja, ein Jahr sind Sie jetzt fast beim ÖFB, also man hört raus, es gefällt Ihnen gut.
Ja, natürlich, es macht Spaß, auch mit den Jungen zu arbeiten, auch mit den Trainern zu arbeiten, mit meinem Team zu arbeiten. Ich glaube, dass wir einen guten Austausch haben. Kommunikation ist einer der wichtigsten Aspekte, die ich auch einbringen möchte. Und glaube, bin da auch ziemlich viel unterwegs, im guten Austausch mit den ganzen Betreuern, auch mit den Spielern natürlich, aber auch das Thema der Identifikation mit über, wo natürlich auch einige Themen in Österreich auf uns zukommen, dankenswerterweise. Das Thema wird ja auch oft negativ dargestellt, dass wir da groß Gefahr laufen, dass einige oder viele abwandern wollen. Ich sehe das als Riesenchance, als Riesenmöglichkeit, auch den österreichischen Fußball weiterzuentwickeln. Wir haben vorher von den Wurzeln gesprochen, wir sprechen auch hier von den Wurzeln und natürlich je mehr Wurzeln auch irgendwo international hier in Österreich ankommen oder eingebracht werden, glaube ich, können wir auch unser Spiel weiterentwickeln. Und das sieht man auch in dieser Mannschaft, hat man in dieser Mannschaft gesehen, in mehreren Mannschaften und sehen wir genauso im A-Team, wo natürlich auch sehr, sehr viele Nationen es schaffen, in einer Kultur vereint in Österreich aufzutreten. Und es gibt uns einfach große Zuversicht, dass wir auch mit diesen Erfolgen, die wir jetzt da für die Jugend auch geleistet haben oder für die nächsten Generationen, auch sportübergreifend geleistet haben, dass wir da als Land oder als Sportkultur in Österreich schon auch was schaffen können, dass Abwanderungsgedanken von der Nation her eher geringer werden.
Ja, sehr, sehr spannend. Ein Thema, zu dem wir übrigens später auch noch kommen werden. Mhm. Und das wollen wir dann auch noch intensiv vertiefen. Hermann Stadler, was Sebastian Brödler jetzt gesagt hat, Stichwort Fallnetz, war das so ein bisschen das Erfolgsrezept der österreichischen Mannschaft bei diesem Turnier, dass man immer nach vorne schaut, sich noch höhere Ziele setzt, nicht zufrieden ist mit dem Geleisteten?
Das kann man auf jeden Fall so stehen lassen, was der Sebastian gesagt hat. Wir haben immer nach vorne geschaut, aber wie es der Sebastian richtig angesprochen hat, dieses Fallnetz zu spannen, hat ja nicht erst in Katar begonnen, sondern es hat ja viel früher begonnen. Da möchte ich eigentlich jetzt ein Jahr zurückgehen, weil wir sind jetzt seit September letzten Jahres, haben wir bis zum Finale 19 Spiele ungeschlagen geblieben, aber gegen Top-Nationen wie Deutschland, in der Elite-Runde Deutschland, Spanien, Norwegen, Dänemark, dann zweimal Italien, im Vorfeld Deutschland nochmal, haben wir gegen Top-Gegner eigentlich super performt. Aber das ist nicht von ungefähr gekommen, weil letztes Jahr, und da möchte ich jetzt auch nochmal einen Schulterschluss machen, zum Thomas Sageda, der ist ein bisschen untergegangen jetzt in dieser Situation, war jetzt nicht dabei in Katar. Aber der Thomas Sageda ist letztes Jahr zu uns ins Betreuerteam gestoßen als Assistenztrainer. Und seit der da war, hat er ein Jahr kein Spiel verloren. Und der hat in dieser Mannschaft, auf seine Art, wie der mit ihnen gesprochen, wie er mit ihnen trainiert hat, was eingefordert hat, eigentlich einen neuen Meilenstein gesetzt. Und das war für mich eigentlich in diesem Jahr bis zur WM hin eigentlich ist so ein bisschen der Mastermind. Der hat so einen guten Zugang zu den Jungs gehabt, in Verbindung natürlich mit den anderen Betreuern, mit den Analysten, mit den Athletiktrainern, mit der medizinischen Abteilung, alle, mit den Sportpsychologen. Das gehört alles dazu. Aber der Thomas hat wirklich so einen super Job gemacht und wir haben im Vorfeld gesprochen, kurz vor der WM hat er dann aufgrund, was halt jetzt die Misere bei Rapid war, hat er sich halt entschieden, dass er nicht mitgehen kann nach Katar. Aber
wie ist diese Nachricht bei Ihnen angekommen?
Ja.
Hat Sie es überrascht?
Überrascht, ja. Rapid ist ein Dienstgeber und das muss man akzeptieren und das war seine Entscheidung und ich stehe voll zu dem, dass er das so entschieden hat. Leider ist es jetzt eh anders gekommen, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber Sebastian und ich haben, glaube ich, gerade an diesem Wochenende dann, ja, passt wie viel, gefühlt 100 Telefonate geführt. Mhm. Aber ich glaube, wir haben mit Christoph Wittenbass einen super Nachfolger gefunden. Der war schon im Team dabei ein paar Mal bei uns und es war für uns naheliegend, dass wir den irgendwie upgraden. Der war Analyst, abgegradet, war aber mit Thomas im Vorfeld schon öfters am Platz und der hat das bei dieser WM hervorragend gemacht in Verbindung mit unseren Analysten, mit Mario Hemmerlener. Ich glaube, diese Zusammenarbeit, das hat super funktioniert. Wir haben keinen zusätzlichen externen gebraucht, das was vielleicht Unruhe in die Mannschaft gebracht hätte, weil wieder ein neuer Trainer und so sind alle beisammen geblieben. Jetzt haben wir sich entschieden, dass wir dann mit Alex Dierädl einen neuen Analysten dazu nehmen. Der war dann eine Woche da, dann hat der wieder nach Hause müssen, weil der mit den U17-Mädeln nach Rumänien gegangen ist. Und haben wir dann mit Dominik Wolf wieder einen Analysten gemacht, zu uns geholt. Und in Summe haben wir, glaube ich, intern das hervorragend gelöst und der Erfolg gibt uns allen recht.
Definitiv, Andreas. Zum einen wird sich mal Thomas Sageda über die schönen Worte freuen, der ja Freitag nicht die besten Nachrichten erhalten hat. Auf der anderen Seite für dich als ehemaligen Trainer auch, was bedeutet das, wenn du eigentlich auf deinen vertrauten Co-Trainer verzichten musst bei so einem großen Event?
Na, gerade so die kurze Zeit, die Kurzfristigkeit vor so einem großen Event ist natürlich schon eine schwierige Situation, wenn du mich dann blind verstehst, der vielleicht auch gewisse Stärken hat, die für dich extrem wichtig sind, weil ich glaube, als Cheftrainer musst du ja auch mit Top-Leute umgeben. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Früher war es einfach so, dass jeder Cheftrainer vielleicht vom Co-Trainer ein bisschen Angst gehabt hat. Mittlerweile ist es so, dass du einfach mit besten Fitness-Leuten, besten Athletik-Trainern umgibst und mit jedem guten Mann wirst du natürlich besser, wird der Betreuerstab besser, wird die Mannschaft besser und du als Cheftrainer profitierst natürlich auch davon. Und wenn man das eben kurz davor erfährt, ist das vielleicht schon einmal ein kleiner Dämpfer, aber man muss ja dann auch immer einen Plan B oder einen Plan C haben und haben wir ja gehört, dass das dann im Endeffekt dann eh alles relativ schnell gegangen ist und Ende gut, alles gut, mehr kann man ja nicht sagen.
Ich glaube, Sebastian wird noch was sagen dazu, oder?
Nein, also ja, ich kann schon was dazu sagen. Also ich bin natürlich, war das gewissermaßen eine Challenge, aber irgendwo auch eine Challenge, die auf uns in großen Schritten auch zugekommen ist. Mit der Thematik, die Rapid damals einfach hatte und auch völlig nachvollziehbar, dass Thomas Sageder in der Situation bei seinem Arbeitgeber diese schwierige Situation auch meistern wollen möchte. Und der Austausch mit ihm vor allem war da immer hervorragend und auch sehr, sehr wertschätzend. Und wir haben dort aber auch schon präventiv in der Elite-Runde mit dem Jahr angefangen, wenn es was zu gewinnen gibt, also eine Turnierteilnahme, dann möchten wir auch jemanden zusätzlich noch dabei haben, weil wir in kurzer Zeit 3 Spiele haben. Und da haben wir, glaube ich, den taktisch cleveren Schritt gemacht mit dem Christoph Wittambas, der übrigens auch bei der Austria Wien ein P12-Trainer ist, also auch im Top-Talente-Förderprogramm unterwegs ist, der Themen aus dem ÖFB kennt, der den Hermann Stadler gekannt hat, der einfach dort auch im Schulterschluss im gesamten ÖFB gut reingepasst hat ins Bild. Er kennt Top-Talente, er kennt die Liga, er kennt den Hermann Stadler und wir konnten intern seine Funktion als Analyst hin zum Co-Trainer bringen, wo er sich total auch gesehen hat, da waren wir sehr froh drüber, der die Jungs schon gekannt hat und für die Jungs als 17-Jähriger, wenn du dort noch jemanden externer dazu hast, was wir auch diskutiert haben, dass wir gesagt haben, wir möchten dort jemanden, wo die Jungs auch das Gesicht schon kennt, das hat sich super eingefügt, ist auch in diesen 4 Wochen meiner Meinung nach ein Riesenschritt nach vorne gekommen in seinem Trainerdasein, also da auch höchstes Kompliment und ja, die Arbeitseinstellung in Katar, die kann man bildlich nicht einfangen, die kann man nur emotional bewerten und das kann ich wirklich aus tiefstem Herzen sagen, was dort gearbeitet wurde, hinter den Kulissen war fantastisch vom gesamten Team und würde mich nicht wundern, wenn der ein oder andere jetzt einmal irgendwo auch in ein kurzes Loch reinfällt, weil wirklich die Einstellung der Beteiligten immens hoch war und richtig gute Arbeit geleistet wurde.
Also tolle Geschichte für den gesamten Staff, großes Lob auch für das gesamte Team. Und trotzdem, Andi, geht es natürlich auch, wir haben es heute schon gehört, das Wort Mastermind um Hermann Stadler höchstpersönlich, den du ja schon lange kennst, vor allem als Spieler auch noch aus alten Rapid-Zeiten.
Ganz alten Rapid-Zeiten.
Was ist er denn für ein Typ? Wie würdest du ihn beschreiben?
Naja, ich bin ja damals als ganz junger Spieler dazugekommen, da war der Hermann schon jetzt nicht älter, aber um ein paar Jahre bist du schon älter, oder? So, und er war halt ein Stürmer. Dann bei Salzburg war es der mehr der Außenspieler. Früher war er ein Stürmer und ich bin als junger Spieler von Admira zu Rapid gekommen und war noch gar nicht so im Kader. Und seine Beweglichkeit vorhin, seine Tiefgänge, seine Zweikämpfe, wenn er gewusst hat, jetzt der Verteidiger haut voll hin, der Hermann hat sich vorbeitankt, ist so oft gefault worden, hat so viel Schmerzen oder auch Verletzungen auf sich genommen zum Wohle der Mannschaft, dass andere halt dann auch profitieren können. Brauchen wir nicht sagen, wenn der Zeit auch gespielt hat, nicht die Mittelstürmer damals. damals. Die haben viel von ihm profitiert und dann eben, ich glaube, einen Schiebeinbruch gehabt einmal. Das hat dann länger gedauert und dann eben bei Austria Salzburg hat er schon einmal eine Erfolgsgeschichte auch mitgeschrieben, wo auch schon das ganze Land hinter einer Mannschaft gestanden ist. Und das war damals Austria Salzburg, glaube ich, 93, 94 oder was in der Champions League. Da bin ich gerade in Deutschland gewesen, bei Werder Bremen und hat zum ersten Mal eine österreichische Mannschaft, eine Deutsche aus dem Europacup rausgehauen. Und früher bin ich in der Kabine nur verarscht worden und dann habe ich können alle verarschen. Es war Karlsruhe, dann war Eintracht Frankfurt.
Zuerst Frankfurt,
dann Karlsruhe. Wurscht. Hauptsache zweimal die Deutschen rausgehauen und ab dem Zeitpunkt war ich natürlich in der Kabine um meinen Kopf gerissen.
Sebastian, mittlerweile auch schon ein Jahr jetzt beim ÖFB auf Tuchfühlung mit Hermann. Was sind so die Attribute, die Sie wählen würden, die Eigenschaften, wie man ihn beschreiben kann?
Erstens einmal ein fantastischer Mensch. Also wie gesagt,
das habe ich vergessen, ich bin jetzt nicht am Menschen eingegangen.
Genau, also der Hermann ist ein fantastischer Mensch, lebt den Fußball in einer Emotion, die dem ÖFB gut tut, muss man ganz klar. Die Fußball Österreich gut tut und nicht nur dem ÖFB gut tut, sondern auch in seinem Umgang, mit seinem wertschätzenden Umgang zum LAZ, was auch sein zweiter Aufgabenbereich ist, LAZ West, verantwortlicher ist in seinem Umgang mit den Akademien, seine Wertschätzung, die er erlebt, wenn er auch abseits des ÖFBs wo unterwegs ist und bei den Vereinen erkennt jeden, er spricht mit dem, er ist sehr kommunikativ und natürlich jetzt die Qualität, auch Menschen auszuwählen, die in der Lage sind, unter seiner Führung ihre bestmöglichen Leistungen abzurufen. Also er hat das Gefühl, einfach einen Kader zusammenstellen zu können, wo jeder genau seine Position weiß, wo jeder genauso seine Funktion weiß in der Mannschaft. Und das hat jetzt Katar wieder für mich super widerspiegelt, wo der Hermann vorher den Pius Paulschaner angesprochen hat, der vielleicht im Finale eingewechselt worden wäre beim Elfmeterschießen, oder ziemlich sicher, wo der Hermann den Spieler einfach abholt, der vielleicht als zweiter Torhüter eine andere Rolle einnimmt, aber der den Pius Schaner zum Performen gebracht hat während dem Turnier, wo wir alle gesagt haben, das sind genauso auch Leader, die vielleicht nicht so sichtbar sind und genauso um diese kümmert sich der Hermann auch. Also der Hermann ist einfach sehr breit aufgestellt in seinem Sein und das ist natürlich eine riesen Wertschöpfung für den österreichischen Fußball.
Ja, tolle Worte. Und vor allem kommen jetzt noch weitere von ehemaligen Weggefährten. Wir haben uns ein bisschen umgehört und das geht eigentlich auch in die Richtung, die Sebastian Brödl gerade eingeschlagen hat.
Ich erinnere mich unglaublich gern an die Zeit zurück. Das mit der U17 beim Hermann, das war unglaublich schön. Er mit seinem ganzen Team, das ist so eine familiäre Umgebung gewesen damals. Und ich glaube, dass sie uns damals schon sehr vieles mitgegeben haben für unsere Profikarriere. Natürlich schafft es dann nicht jeder, aber der Grundstein, den sie uns mitgegeben haben, das ist einfach unfassbar cool gewesen. Und mir hat es unheimlich gefreut für ihn und fürs Team, dass sie da so eine super Leistung hingelegt haben.
Ist einmal ein sensationeller Mensch, ein super Kollege. Ich habe 13 Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Wirklich ein Bursch, der auch mit allen Mitmenschen sehr gut umgehen kann, der auch das Gefühl hat für die jungen Spieler. Er ist ja 20 Jahre im ÖFB und ich glaube, das ist seine Krönung, dass er da Vize-Weltmeister geworden ist und hat sich auch voll verdient.
Er hat halt zu mir gesagt, mit einer Louis Vuitton-Tasche kommst du nicht weit, weil viele mit 15 tragen diese Toilettasche. Er hat gesagt, das brauchst du alles nicht, fokussier dich aufs Fußball, mit Halbgas wirst du nicht Profi. Und diese Tipps, die habe ich mir auf jeden Fall mitgenommen und das macht er auch sicher jetzt noch, von dem her ein Topmann.
Ja, er hat immer einen Spielparat, er hat immer ein Grinsen drauf, er probiert einfach jedes Mal gute Energie reinzubringen und das hat er früher schon geschafft und ich glaube, so hat er das jetzt auch weitergemacht.
Jeder, der ihn kennt, wird Ihnen ähnliche Sachen sagen. Ein unglaublich guter Mensch, ich glaube, der menschlich beste Trainer, den ich hatte und da waren schon einige dabei und auch fachlich super und ich glaube auch das Team rundherum ist einfach mega, mega gut, mega sympathisch und ich habe tatsächlich alle Spiele verfolgt aufgrund von Ihnen und habe es Ihnen extrem gegönnt.
Ja, der Hermann ist ein unglaublich angenehmer Mensch, ein sehr klarer, konsequenter Mensch, aber ich glaube, er hat ein super Gespür für die einzelnen Charaktere, für die einzelnen Spieler. Er weiß ganz genau, wie kriege ich den dazu, dass er das große Ganze im Blick hat. Und ich habe heute hin und wieder nur mit ihm Kontakt und das sieht man, dass das ein Mensch ist, der sich für seine Spieler immer interessiert. Und ja, er ist mit so viel Leidenschaft, mit so viel Hingabe dabei. das Team rundum einfach einen guten Spirit und wie gesagt, eine ganz konsequente und klare Linie. Ich glaube, das zeichnet ihm aus.
Wir erwarten immer Spaß, aber auch sehr, sehr, sehr ehrgeizig und sehr, sehr harte Arbeit. Und ich glaube, der Mix macht es einfach aus. Ich glaube, auch wenn du jetzt wieder die U17 zugeschaut hast, die haben als Team unglaublich aufgetreten. Aber ich glaube auch, da war richtig viel Spaß auch dabei. Und das kann einfach richtig gut. Auch das ist ein ganzes Team. Ich glaube, die sind seit Jahren miteinander. Also die machen es richtig gut. Wie gesagt, ich würde gerne nochmal in dem Alter sein und nochmal da zurückreisen und diese Zeit nochmal verbringen.
Ja, wahnsinnig viel Respekt daraus zu hören aus all diesen Interviews und Stimmen von ehemaligen Spielern und Weggefährten. Hermann Stadler, ich kann mir vorstellen, das geht runter wie Öl.
Ich kriege normal einen roten Kopf, aber nein, das ist so viel Lob auf einmal und eigentlich durch die Bank irgendwie immer das Gleiche, dass ich halt als Mensch wirklich, ich glaube, vieles richtig gemacht habe in den letzten Jahren und glaube, das bestätigt meine Arbeit und ja, freut mich extrem, dass die Jungs, die was ich alle durch die Bank gehabt habe und dass alle, was ich jetzt da gesehen habe im Bild, dass alle halt Profis geworden sind und das freut mich umso mehr.
Und Andreas Herzog kann ich Ihnen verraten, wenn in der Zwischenzeit während das Interview gelaufen ist, gesagt, jetzt muss ich ihn wieder runterholen. Keine Legendenturnier.
Zeit, dass wir uns wieder in der Halle treffen, dass du am Boden der Realität runterkommst. Nein, Spaß beiseite, es freut mich für den Hermann extrem, weil, wie alle gesagt haben, ist ein super netter Kerl und also es war absolut top.
Danke an alle für die wirklich sehr, sehr netten Worte mir gegenüber.
Und natürlich auch am Ende dieses Turnier eine Genugtuung für Sie, nachdem die erste WM mit 1.17 ja nicht nach Wunsch gelaufen ist. Kann man das so sagen?
Genugtuung, ich glaube vielleicht der falsche Ausdruck, aber natürlich bin ich stolz. Aber das klingt jetzt wieder blöd, wenn ich sage, ja, es geht nicht um mich, es geht um die Jungs, haben performt. Ich habe versucht, bestmöglich einzustellen mit meinem Betreuerteam und ja, das ist uns gelungen. Und glaube ich, ist nicht nur für mich, fürs Betreuerteam, für die Spieler, sondern für ganz Österreich, für den ganzen österreichischen Fußball oder speziell für den Nachwuchsfußball, glaube ich, ja, nichts Besseres hätte uns nicht passieren können.
Ich glaube, das will ich kurz aufnehmen. Natürlich ist für immer ein wunderschönes Erlebnis und ja, ein super Erfolg. Aber die Frage wird sein, was passiert mit den jungen Spielern? sehen wir die in ein paar Jahren in der Nationalmannschaft, können sie dann genauso performen, dann ist viel richtig gemacht worden. Wenn das jetzt eine Sternschnuppe war und wir hören und sehen von denen nichts, was ich nicht glaube, dann glaube ich, haben wir wieder einiges falsch gemacht und ich hoffe doch, dass wir jetzt aus der Situation, wo wir jetzt eine gute Nationalmannschaft haben, aber vielleicht die Jahrgänge dahinter nicht mehr so berauschende, vor allem Offensivspieler haben, dass wir jetzt vielleicht mit dem Torschützenkönig, mit Mosan haben, wo auch andere junge Spieler, 12-Jährige, 14-Jährige, wo die sagen, okay, ich muss jetzt nicht Arnautović oder der Ronaldo sein, aber ich möchte mal als Zwischenstufe so sein wie der Moser, eben bei einer WM erfolgreich und wieder ein junger Held für junge, ganz junge
sein. Würde ich gerne kurz reingrätschen, Andi, weil man darf es auch nicht nur auf Namen runterbrechen, meine ich,
das verstehe
und auf Namen von dieser Mannschaft runterbrechen, bei der Wertschätzung dieser Mannschaft gegenüber, glaube ich, dass das Turnier schon einiges auslöst, zu sagen, okay, dass wir in der Breite einfach wieder stärker werden, wie es auch du gesagt hast. Also dass diese Spieler Vorbild sind, dass diese Spieler auch in der Altersgruppe Vorbild sind, dass auch dadurch Spieler in der Altersgruppe dran glauben, wenn sie diese Spiele überholen in den Akademien oder in ihrer Ausbildung, dass auch wir dann am Ende des Tages eine starke Nationalmannschaft haben, ist natürlich das Ziel. Natürlich wünschen wir, dass wir diese Spieler begleiten dürfen bis ganz nach oben, im Schulterstoß mit den Vereinen, ganz klar.
Das ist das Entscheidende.
Das ist das Entscheidende. Aber am Ende des Tages geht es einfach darum, dass wir am Ende des Tages im Endziel eine starke Nationalmannschaft haben, mit einer großen Breite an qualitativ hochwertigen Spielern. Und da geht es einfach darum, diese Mannschaft zu begleiten, aber jedes Talent bestmöglich zu begleiten und früh genug abzuholen, abzufangen, gemeinsam mit den LAZ-Trainern, gemeinsam mit den Akademietrainern. Das ist unser großes Anliegen. Ne? Und wenn am Ende des Tages eine starke Nationalmannschaft ausschaut, würde mich freuen, wenn einige dieser Jungs das schaffen. Am Ende des Tages muss man auch sagen, sind nicht das die einzigen Jungs, die wir betreuen, begleiten und bestmöglich die als Vorbild zu fungieren lassen, ist super und wir wünschen es auch, aber am Ende des Tages müssen wir in die Breite schauen.
Ist klar, aber das ist eine Mannschaft, wo jetzt einmal der Jahrgang hat jetzt einmal weltweit bewiesen, dass wir mithalten können. Ne? Mhm. Und wenn das jetzt dann in den nächsten 2-3 Jahren nicht offensichtlich ist, haben wir wieder meiner Meinung nach falsch gemacht. Und das Schwierige in Österreich ist, einen guten Spieler, einen richtig guten Spieler noch besser zu machen. Und das ist die Frage der Ausbildung und das ist die Frage, wie ich einen Spiel, wie die Herangehensweise an einen Spieler, ob ich das als Trainer überhaupt kann, weil das ist eine Detailarbeit und dann brauche ich nicht über das Taktische kommen, sondern muss ich gewisse Fertigkeiten selber schon erlebt haben, damit ich aus so einem Spieler einen richtig, richtig guten machen kann. Und natürlich auch, wenn er jetzt einmal ein bisschen hochfliegt, dass man ihn wieder rechtzeitig runterholt, weil es wird nicht für die Jungs immer nur nach oben gehen. Aber die Frage ist, oder das Ziel muss sein, dass man 5, 6, 7 Spieler, so wie bei euch, war natürlich schon die U20 WM, genau. Das ist eigentlich schon ein U18-Jahrgang, dass man da in den nächsten 1, 2 Jahren schon was sieht. Und warum kann jetzt nicht einmal ein 17-Jähriger jetzt bei Red Bull Salzburg einmal auf der Bank sitzen? Weil die ausländischen Spieler sind auch 17, 18 Jahre. Also da muss man einmal die eigenen Spieler auch ein bisschen fördern, aber genauso fordern, weil wenn es dann nicht gut ist, muss man genauso zielstrebig und hart und konsequent dann auch sein.
Ja, da war jetzt von beiden sehr viel Interessantes dabei, wie ich finde, Hermann Stadler. Wer könnten denn die nächsten großen Talente sein, die auch dann Richtung Profibereich schnuppern und wie kann man diese Spieler noch besser machen, so wie es Andreas Herzog gesagt hat?
Ja, jetzt auf einzelne Namen runterbrechen, ist ein bisschen verfrüht, glaube ich, aber...
Nein, darf auch nicht. Das will ich, meine, da die ganze Mannschaft aber hat diesen Erfolg jetzt gehabt. Jetzt ein paar haben die Schlagzeilen gekriegt.
Jetzt sind ja schon Namen gefallen und ein paar sind ja schon in der zweiten Liga, wie Moser, Ndugwe, Bocorni, die haben ja schon in der zweiten Liga jetzt einmal aufgeschlagen. Das ist einmal ein guter Ansatz. Aber ich habe es auch nach dem Turnier zu den Jungs gesagt. Jungs, super Erfolg für euch, für ganz Österreich. Aber jetzt beginnt jetzt die harte Arbeit. Weil die sind jetzt 17 Jahre und die kommen jetzt sagen wir, in die zweite österreichische Bundesliga oder dann vielleicht in die Bundesliga nächstes Jahr. Da wird nicht der 30-Jährige warten und sagen, jetzt ist der Herr Moser da oder der Herr Ndugwe da, jetzt soll der Junge spielen, weil ich bin 30, jetzt ziehe ich mich zurück. Nein, jetzt ist Konkurrenzkampf pur. Und wer sich da am besten weiterentwickelt, wer am besten auf seinen Körper schaut, wer am meisten an seine Fitness arbeitet.
Durchhaltevermögen. Durch schwere Zeiten.
Und durchbeißen, durchsetzen. Das ist ganz wichtig, weil das sind trotzdem viele Nebengeräusche. Und da wird ja trotzdem oft, weil wir jetzt ein super WM geführt haben, im Kopf irgendwie deppert gemacht. Und das ist ganz wichtig, dass die trotzdem am Boden bleiben, an sich arbeiten. Aber das Wichtigste, hat der Andi auch vorher gesagt, ist, dass sie ja dann bei den Vereinen auch Einsatzzeiten bekommen. Es hilft nichts, wenn die sagen, warten wir noch 2 Jahre, 3 Jahre, dann ist es vorbei. Dann ist die brauchen trotzdem ihre Einsatzzeiten. Aber nicht nur jetzt, weil sie jung sind und jetzt fördern, sondern auch fordern. Und das ist ganz wichtig jetzt.
Sebastian, wie groß schätzen Sie es da, der Sprung vom jetzigen Level bis zu einem Bundesligaspieler?
Ja, wir diskutieren natürlich auch extrem. Das auch in Katar mit einigen Experten mich versucht auszutauschen, unter anderem Arsène Wenger, der uns da schon auch gratuliert hat für dieses Alterssegment, in dem wir unterwegs waren, hat einige Spieler natürlich gehighlightet, die Mannschaft gehighlightet, auch den Trainer gehighlightet, in dem wie er im Umgang mit den Spielern ist. Und was wir natürlich gewissermaßen als Vorteil in Österreich sehen, ist, dass eben 1, 2, 3, 4 Spieler schon den Zugang in relativ jungen Jahren durch die Zweitmannschaft der Profivereine in der zweiten Liga im Erwachsenenfußball auftreten können. Das zeigt sich auch natürlich dann im Umgang am Spielfeld, sowohl taktisch als auch physisch, sich einzusetzen gegen den Mitspieler oder gegen den Gegenspieler. Und da sind wir schon mit der großen Fantasie ausgestattet, dass dieses Turnier gewissermaßen auch ein Vertrauensvorschuss diesen Talenten gegenüber vorhanden ist. Am Ende des Tages ist aber die Leistung, die entscheidend ist. Am Ende des Tages sind die Löcher, in die sie noch reinsteigen werden und die Leiter, die sie daraus begleiten werden. Also ist ein Loch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr entscheidend von uns allen, die den Fußball begleiten, inwiefern die Jungs den Weg machen können. Aber Fakt ist, ich glaube, dass man schon gute Möglichkeiten haben, in Österreich Spieler bestmöglich sukzessiv aufzubauen, mit allen Begleiterscheinungen und die Durchlässigkeit in Österreich gewähren. Weil das haben wir aktuell in der Liga natürlich auch. Die Thematik, die auch vor dem Turnier schon entstanden war, geht aber nur gemeinsam. Also wir als ÖFB sind ja mit den Spielern 30, 40, 50 Tage im Jahr zusammen und die Vereine trainieren die Spieler genauso, wo wir natürlich auch Spieler zugreifen können. Und da geht es einfach gemeinsam im Schulterschluss auch sich auszutauschen, sich Reports gegenseitig auszutauschen, weil oft ist man auch als Verband oder als Verein irgendwo in einem Tunnelblick drinnen und möchte das Spiel gewinnen. Und da ist ganz wichtig, dass der Schulterschluss vorhanden ist, dass man gemeinsame Vision hat, den einen oder anderen Spieler bestmöglich zu begleiten und weiterzubilden.
Was für mich ganz wichtig ist jetzt in dem Alter, du musst das schon einmal ein bisschen am Boden halten, keine Frage, und du musst ihnen noch mehr aufzeigen, wie weit der nächste Schritt eigentlich noch im Profifußball ist. Also das Talent, die Qualität ist einmal absolut da. Und jetzt müssen die Jungs halt reinwachsen und einmal sehen, hoppala, bumm, da ist aber schon von der Athletik, vom Tempo, von der Intensität, vom von der Technik im höchsten Tempo ist schon ein Riesenunterschied. Und wo können sie es lernen? Wenn sie mal Einsatzzeiten kriegen. Na, dann schmeißen wir halt einmal bei Red Bull Salzburg nicht nur bei Liefering rein, sondern mal die letzten 15 Minuten, wenn ich mal 2-3-0 führe, und kriegt eine Bundesliga-Einsatzzeit. Und ich kann da garantieren, der Spieler wird am Schlusspfiff sagen, boom, bin ich froh, dass es aus ist, so ist mir auch gegangen. Ich bin bei Rapid reingekommen mit 17 Jahren, wir haben 4-1 geführt. Ich habe 15, 20 Minuten gespielt und beim Schlusspfiff habe ich mir gedacht, boom, bist du narrisch zum Glück, oder schieße ich da abpfiffen, weil das ist schon noch ein Wahnsinn. Und automatisch habe ich gewusst, Woche für Woche, ich muss mehr und mehr arbeiten, weil mir fehlt noch viel. Ich habe das Talent, ich habe die Qualität, aber ich will das nächste Mal vielleicht einmal Halbzeit spielen und nicht nur noch 15 Minuten meinen Kopf schütteln und sagen, ich pfeife da bald runter, das ist extrem schnell und intensiv. Und da muss man die Burschen hinführen und auch einmal ins kalte Wasser schmeißen, dabei bleibe ich.
Ja, weil jetzt aber auch, also bin ich voll beim Andi, aber auch früher anfangen, also zu sagen, und das hat ja der ÖFB in den letzten Jahren gut eingepflegt im LAZ-Bereich, das Ausbildungskonzept, wo es extrem geht, ich und mein Ball, ich und mein Gegner, ich und mein Körper und ich und mein Team. Mitspieler. Und da ist einfach ganz wichtig, dass man auch schon, weil der Fußball sich auch entwickelt hat, wenn wir früher diskutiert haben oder wie wir eingesetzt wurden, sind wir erst später eingesetzt worden, mit 20, 21, da war man auch ein junger Spieler mit 23. Heutzutage sieht man im internationalen Vergleich auch, dass mit 17, 18 Spieler eingesetzt werden, die auch irgendwo zu Stammspielern schon fungieren. Das heißt, auch hier früher anzusetzen, in dem Umgang mit der physischen Einstellung, mit den Wachstumsthemen, die Spieler haben, mit der Technik, die zu verbessern, um auch Individualisten wieder mehr hervorzubringen. Und da sind natürlich auch alle gefragt, dass man dort einfach ansetzen, dass man im internationalen Vergleich auch standhalten kann und ein Spieler dann mit 18, 19 auch verletzungspräventiv gut aufbereitet, gut vorbereitet, dass er in die Situationen kommt, wie es der Andi beschrieben hat, im Zweikampf mit einem Erwachsenen, der Körper dann auch bereit ist.
Und was jetzt natürlich auch dazu kommt, das ist das Gefährlichste.
Ja.
Das ist absolut Gefährlichste, abgesehen davon, dass die Spieler vielleicht jetzt ein bisschen einen Vogel rausgeschossen haben, das glauben sie sind absolut super und es geht alles von allein. Das ist das Umfeld vom Spieler.
Ja, richtig.
Die eigenen Eltern, wenn sie glauben, hallo, wir haben jetzt einen neuen Messi, einen neuen Ronaldo, genau. Und dran ärgert durch wieder Spieler oder auch die Berater. Und darum, der nächste Step, die nächsten 1-2 Jahre sind entscheidend von an jedem einzelnen Spieler, wie es in der Karriere weitergeht.
Also da waren jetzt sehr viele verschiedene Attribute dabei, was die Entwicklung des Spielers betrifft. Trotzdem ist auch oft das Wort Körperlichkeit gefallen. Und dazu gibt es ja auch einen sehr interessanten Gesichtspunkt, nämlich den Relative Age Effekt. Da geht es ja darum, wann ist ein Spieler geboren? Und da gibt es eine sehr interessante Statistik dazu, nämlich, dass der österreichische Kader bei der U17-Weltmeisterschaft großteils aus Spielern bestanden hat, die zwischen Jänner und März geboren wurden und dementsprechend natürlich auch schon einen Tick älter sind, vielleicht ein bisschen schon weiter in ihrer Gesamtentwicklung, was Körper, Robustheit und gesamtes Auftreten betrifft. Andreas, was gibt's da für Möglichkeiten, dieser Entwicklung auch ein bisschen entgegenzuwirken, dass Spieler, die vielleicht etwas später geboren werden, da nicht den Anschluss verlieren?
Das ist einmal so, das gibt es ja in vielen Sportarten, dass halt die schon ein bisschen die früh geboren sind, dass die körperlich schon ein bisschen weiterentwickelt sind. Also wenn ich das so sehe, ich war wahrscheinlich in Österreich nicht dabei gewesen, weil ich bin September geboren, ich war chancenlos gewesen. Aber für mich ist einfach das Entscheidende, wenn einer ein bisschen ein Spätentwickler ist, dass er trotzdem die Möglichkeit hat, sich zu zeigen. Dass er nicht immer spielen muss, ist gar keine Frage. Aber ich sage jetzt nur ein Beispiel, weil viele werden sagen, der Herzog tut immer nur schlau reden und ich habe mir doch in den letzten Jahren auch viel Gedanken gemacht, was man machen kann. Und dann habe ich die Idee gehabt, dass ich in der Wiener Auswahl, weil da gibt es ja die U12, U13, U14, dass ich das dann mache mit einer U15, U16, U17, eine Spätentwicklerauswahl. Also das heißt, die Jungen, die bei Rapid, bei Austria, bei der Wiener nicht spielen, weil sie einfach nur körperlich schwach sind, was ich eh für falsch halte, weil man muss ihnen trotzdem Spielzeiten geben und dann muss ich ihm halt erklären, dass er schlauer in Zweikampf geht oder irgendwo kann man die Lösungen trotzdem anfangen. War das eigentlich beim Verband mit dem Geschäftsführer abgesprochene Sache und alles super, alles cool. Und dann ist vom Präsidium der Beschluss gekommen, nein, den Plätzchen brauchen wir nicht. Und dann denke ich mir halt schon, wenn du dann wieder solche Sachen siehst, tut mir das dann schon ein bisschen weh, weil dann finden wir wieder keine Lösungen. Und da verlierst du dann halt in den späten Monaten, wirst schon die weil meistens sind nicht die kleineren, die Spätentwickler, die haben ein anderes Spielverständnis, weil die müssen sich immer gegen größere durchsetzen, die haben vielleicht eine höhere Spielintelligenz, vielleicht sind sie ein bisschen technisch besser, aber sie können sich halt körperlich nicht durchsetzen. Und wenn die dann 2, 3, 4 Jahre nicht spielen, dann wird es mit 17, 18 wahrscheinlich auch schwer. Aber das haben wir nicht nur in Österreich, das hast du in Portugal, das hast du überall. Über mal wie heißt der Kapitän Bernardo Silva von Manchester City, der hat gesagt, er hat bis in die U18 nie gespielt. Also jetzt reden wir von Portugal, wo wir eigentlich glauben, die sind super. Überall das Gleiche. Darum brauchst du als junger Spieler den Glauben an dich selber. Das ist schwer, wenn du nicht spielst. Und noch mehr das Durchsetzen und vor allem das Durchhaltevermögen. Das ist das Wichtigste.
Ja, und wenn wir schon bei guten Ideen sind, die unter anderem Andreas Herzog hatte, hat auch unser ehemaliger Sky-Experte Alfred Tater eine Idee, um diese Durchlässigkeit der Nachwuchsspieler zu forcieren in der österreichischen Liga. Die Idee, dass zumindest pro Bundesliga-Club am Wochenende ein U19-Spieler in der Startelf steht, Hermann Stadler. Was können Sie dieser Idee abgewinnen?
Was kann ich dieser Idee abgewinnen? Ist von Ansatz her gut, aber ich glaube, es soll nicht immer nur das Geburtsdatum entscheiden sein, ob er spielt oder nicht spielt. Das ist meine persönliche Meinung. Aber weil du das angesprochen hast, in der Wiener Auswahl hast du das eingeführt.
Wolltest du einführen.
Sebastian, glaube ich, wir haben jetzt diesen relativ Age-Effekt, wo wir auffangen, dass wir auch so eine Art Future-Team oder Schatten-Team, egal wie wir es nennen, dass wir zumindest zweimal im Jahr Trainingszeit bekommen, Trainingslager bekommen mit Spielen gegen andere Nationen. Dass man halt im Vorfeld schon diesen biologisch jüngeren Spielern die Chance gibt oder kleingewachsenen Spielern die Chance gibt, sich dort zu beweisen und diese dann auch im Blickfeld zu haben, dass dann weitergeht in das richtige Alter.
Ich kenne ja auch von ÖFB oft die Herangehensweise oder die Ideen, die sind ja alle richtig gut. Die Schwierigkeit ist dann die Umsetzung bei den Vereinen. Ne? Und der eine oder andere Verein macht es besser. Die wollen die Zusammenarbeit im Verband und der eine oder andere Mannschaft sagt halt, nein, das gibt es bei uns nicht. Und wenn du sagst jetzt von Tata Fredl die Geschichte, ist irgendwie eine coole Sache, ja. Aber es ist natürlich dann bei Salzburg einfacher oder bei Rapid oder bei Austria, dass ich noch 19 Spieler reinbringe, als wie jetzt bei Altach oder bei Blau-Weiß-Linz, weil die großen Vereine holen da ja die besten Spieler weg. Und das ist dann wieder die Schwierigkeit vielleicht in der Geschichte.
Sebastian, wie nehmen Sie da die Arbeit in den Akademien wahr?
Also wir sind schon im guten Austausch. Ich glaube, was man auch noch da zusätzlich sagen kann, es gibt schon die Möglichkeit in Österreich, dass man als retardierter Spieler oder Spätentwickler auch als Älterer in einem jüngeren Jahrgang mitspielen darf. Die Möglichkeit gibt es in der Akademie und daher haben wir uns auch erwähnt, dass wir nächstes Jahr da nochmal intensivieren in der Talentidentifikation, dass wir auch genauer hinschauen mit den Teamchefs gemeinsam, dass wir Spieler auch dort wahrnehmen in den Akademien, durch die Besuche in den Akademien, dass wir dieses Talent erkennen, das auch heranführen an den ÖFB, ihn auch begutachten vor Ort haben und ihn auch zum Nationalspieler zu machen, dass er einfach motiviert bleibt. Natürlich möchten Spieler und Trainer immer gewinnen und natürlich sehen wir uns auch krasse Unterschiede, wenn man jetzt die U15-Sichtung in Wien anschaut, vor knapp 6 Wochen, haben wir auf der einen Seite einen Spieler, der 87 Kilo, und auf der anderen Seite einen Spieler, der 47 Kilo und der 47 Kilo Spieler ist ein fantastischer Fußballer, wohl wissend, dass der im U15-Bereich aktuell in der Akademie wahrscheinlich weniger Spielzeit bekommt, weil er natürlich etwas kleiner ist, sich körperlich nicht durchsetzen kann, aber technisch dadurch viel weiter ist, weil er sich auch weiß, gegen Große durchzusetzen. Und genau da möchte man natürlich vorbeugen und auch in der Kommunikation mit den Vereinen stark kommunizieren wollen, um eben genau dort sensibel zu sein. Wobei man auch sagen muss, einige Akademien haben ja auch das Werkzeug und das Know-how, bestmöglich auch darauf zu achten. Und ich glaube, dass wir dort schon auch in den nächsten Jahren eine Entwicklung sehen können und werden, wo wir dort entgegensteuern können.
Aber ich glaube, man sollte nicht nur man muss noch früh ansetzen, glaube ich, weil die Sichtung, wenn man jetzt so Sichtungen macht für die Akademien, das beginnt ja im LZ-Bereich schon, in der Vorstufe. Und da müssten wir
13, 14,
genau, ja. Und da müsste man ansetzen, dass man auch dort die kleinen oder biologisch retardierten auch diese Spielern die Chance gibt, sich dort zu beweisen. Weil da geht es nur um Entwicklung und Ausbildung und um keine Ergebnisse. Und da, glaube ich, wäre es sinnvoll, dass man mehr solche kleine Spieler die Chance gibt. Und dann haben die schon mal 2-3 Jahre längere Trainingszeiten und ist vielleicht leichter, dass sie dann eher in die Akademie aufgenommen werden, mehr Spielzeiten bekommen. Und im Endeffekt ist es fürs Nationalteam dann, oder für uns im Nachwuchsnationalteam auch besser, wenn sie schon frühere, bessere Trainingszeiten hätten.
Was ich nie vergesse, ich war im Rahmen einer WM-Auslosung, wie israelischer Teamchef war mal in Amsterdam oder in Rotterdam und bin beim Frühstück im Hotel gesessen mit einem Sportdirektor von Myanmar oder einem asiatischen Staat, ist ein Belgier und der war vorher Nachwuchstrainer beim belgischen Verband. Habe ich gesagt, wie habt ihr das in Belgien gemacht? Weil so habt ihr seit 20 Jahren Talente, das ist ja absolut unglaublich. Hat er gesagt, ja, er war damals so 16 Trainer und hat eingeführt halt auch so ein Schattenteam. Ja. Ne? Sagt er, und dann haben wir gespielt Qualifikation in Irland auswärts.
Da ist er mit der A-Mannschaft hingefahren und dann mit der kleinen Mannschaft, mit den Spätentwicklern, die noch nicht so weit waren. Dann hat er mit dem irischen Nationaltrainer gesprochen und gesagt, pass auf, nachher spielen wir noch ein zweites Match, eben mit den Spätentwicklern. Und der hat gesagt, na, I understand, from July to December. Sagt er, nein, es geht jetzt nicht nur ums Geburtsdatum, sondern es geht um die körperliche Entwicklung. Dürfte der Ire nicht verstanden haben. Jedenfalls haben sie mit der ersten Mannschaft das Spiel 4-5-1 gewonnen in Irland und mit der Zwarer-Mannschaft, mit dem Schattenteam gegen Irland, die lauter solche Cornettos waren, Oktober, November, Dezember, haben sie 5-6-0 verloren. Und in dem Schattenteam war der Kevin De Bruyne, der Dries Mertens und ich glaube, der Thibaut Courtois, weil das war auch damals ein langer Spaghetti-Tatsein. Und das sind Weltstars geworden im Fußball.
Also da geht es jetzt in den letzten Minuten sehr viel um die Entwicklung der Spieler selber, um den Weg. Jetzt wollen wir aber natürlich auch noch das nochmal besprechen, was Sebastian Brödel heute schon angekündigt hat, nämlich dann auch diese Talente beim ÖFB zu halten. Und da hat sie in den letzten Monaten, Sebastian, immer wieder mal auch einzelne Beispiele gegeben, wo es leider nicht funktioniert hat. Ein prominentestes war zum Beispiel Leon Krigic von Sturm, weil gerade auch die Stürmerposition gerade in Österreich Thema ist und sehr vakant. Wie kann man das in Zukunft verhindern und was sind die Lösungsansätze des ÖFB dahingehend?
Also erstmal möchte ich schon auf den Leon nochmal eingehen, weil der Gerne, Austausch ja. trotzdem gut war, sowohl mit ihm als auch mit der Familie. Wir waren auch vor Ort, wir waren mit dem Berater oft zusammen, also der Austausch war gut und der Leon hat auch den Charakter gehabt, offen und ehrlich mit uns zu kommunizieren. Also da breche ich schon eine Lanze für ihn, alles was auf ihn medial eingeprasselt ist. Auf der sportlichen Ebene natürlich sind wir natürlich schon irgendwo enttäuscht gewesen, dass ein Spieler, der nur in Österreich die Wurzeln, die sportlichen Wurzeln geschlagen hat, am Ende des Tages sich für eine andere Nation entscheidet, wohl wissend, dass auch sein Weg in Österreich möglich gewesen wäre, hin ins A-Team. Grundsätzlich muss man sagen, dass uns das Thema sehr beschäftigt, weil natürlich auch durch diverse politische Lagen weltweit einfach die Möglichkeit besteht, dass sehr viele Spieler oder Spielerinnen auch mittlerweile für mehrere Nationen spielen können, sind da, glaube ich, im ÖFB gut aufgestellt, dass wir da gutes Fachwissen haben über die Gefahren, die bestehen. Und tatsächlich Doppelstaatsbürger gibt es relativ wenige. Aber es gibt viele Spieler mit der Möglichkeit, für eine andere Nation spielen zu dürfen. Und wir wirken dort genau da ein, wo auch der Andi vorher in die Kerbe geschlagen hat, viel im Austausch mit den Beratern, viel im Austausch mit den Familien zu sein, Aufklärungsarbeit zu geben, dass keine frühzeitigen Entscheidungen getroffen werden in der U16 oder U17, die man nicht mehr revidieren kann. Wo wir auch gesehen haben in den letzten Monaten, dass einige den Weg versucht haben, wieder zurückzukommen zum ÖFB, das aber aus rechtlichen Gründen laut FIFA-Statuten nicht mehr möglich war. Und es hat uns einfach die Augen geöffnet, dass wir dort mehr Bildungsarbeit auch leisten müssen bei den Spielern und bei den Verantwortlichen hintenrum, auch bei den Akademien, um dort einfach feinfühlig ranzugehen. Wir sind aber trotzdem sehr guter Dinge, dass das, was wir als Fußballland Österreich leisten, schon auch eine große Strahlkraft hat für die jungen Talente, wenn sie den Weg mit uns gehen. Also die Quote ist weitaus höher für das, was auch medial oft dargestellt wird, die gern für uns spielen würden und die sich auch bei uns erkundigen, weil sie dritten Grades Verwandte in Österreich haben, ob es eine Möglichkeit für uns gibt zu spielen. Und da sind wir einfach sehr, sehr positiv, dass wir dort in Zukunft fast niemanden haben, der abwandert. Natürlich wollen wir auch niemanden eine Karriere in den Weg legen, wenn es in Österreich nicht ins A-Team geht, müssen wir auch dazu sagen. Also auch manche Fälle, die in der Vergangenheit gezeigt haben, für ein anderes Land zu spielen, wo vielleicht in Österreich der Konkurrenzkampf zu groß war, die nicht gehen zu lassen, wäre, glaube ich, da wäre man charakterlich nicht auf dem
menschliche Komponente möchte man
auch haben. Also das, aber natürlich empfehlen wir jedem, der die Möglichkeit hat, den ganzen Ausbildungsweg mit uns zu Ende zu gehen und dann als erwachsene Person eine Entscheidung zu treffen. Und da, glaube ich, haben wir dann die besten Karten.
Hermann Stadler, vielleicht dahingehend noch eine Frage. Kann man da als Teamchef auch ein bisschen einwirken auf die Burschen?
Ich glaube schon, sehr viel sogar.
Ja.
Weil, was jetzt bei den Berichten herausgekommen ist, glaube ich, dass der Zugang von mir zu den Spielern ein sehr guter ist. Und ich versuche immer wieder, die menschliche Seite hervorzuheben, nicht nur das Fußballische. Mein Credo ist immer, zuerst der Mensch und dann der Fußballer. Und wenn der das Gespür hat, dass er willkommen ist im Team, dass er sich wohlfühlt, dann glaube ich, und natürlich dann solche Erfolge, wie es jetzt im letzten Monat war in Katar, dann ist das natürlich sicher hilfreich, dass er sich eher für Österreich entscheidet, aber
vielleicht aber auch Begehrlichkeiten vielleicht.
Ja, ist schlimm, ja. Aber wie der Sebastian schon sagt, garantiert man sowieso nie.
Ja.
Und wenn man es sieht, es geht in Österreich nicht ins A-Team und vielleicht in einem anderen Land vielleicht leichter, ist das auch verständlich, wenn er dort seinen Weg macht. Aber
Ich glaube,
gerade weil der Sebastian jetzt für dieses Thema verantwortlich ist, glaube ich sehr dahinter, dass man solche Spieler halt
bestmöglich betreuen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie bei uns bleiben.
Aber man muss auch dazu sagen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, wenn wir die Überzeugung nicht spüren, möchten wir auch niemanden überzeugen von dem Weg. Also das möchte man schon auch dazu sagen, weil ganz wichtig, dass wenn die Jungs bei uns auftreten, wie sie die Hymne singen, wie sie sich mit uns identifizieren, wie auch die Eltern im Umgang mit uns sind, ist uns ganz wichtig, auch das Gespür zu haben, wo ist die Überzeugung für den österreichischen Weg und wo ist man vielleicht nur eine Zwischenstation. Ich glaube, das ist auch für sensible Trainer wie mir immer auch, die Emotionalitäten abfangen können, sehr gut einzuschätzen. Und da haben wir natürlich auch intern jede Menge Arbeit, wo wir dann auch diese ganzen Daten sammeln, um über Jahre hinweg valide Entscheidungen treffen zu können, mit welchen Spielern wir auch arbeiten können dann.
Also da sind viele spannende Jungs dabei, auf die wir uns freuen in naher Zukunft und dann natürlich auch noch mittelfristig und langfristig vielleicht ja im A-Nationalteam. Apropos, das wollen wir vielleicht auch noch ganz kurz sprechen. Hermann Stadler, Sie haben die Messlatte sehr hochgelegt für die A-Nationalmannschaft, für den kommenden Sommer, für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und in Kanada. Feiertag gibt es noch keinen jetzt mal vorerst, vielleicht ja dann von der A-Mannschaft. Was ist möglich im kommenden Sommer?
Nein, ich bin wirklich... Ich glaube, dass das A-Team, glaube ich, erstmal eine super Mannschaft ist. Sie haben sich jetzt mehr als verdient qualifiziert für diese WM. Und mit Ralf Rangnick einen Teamchef haben, der was eigentlich für Erfolg steht, der was Erfolg vorlebt. Und ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass das österreichische A-Team auch nächstes Jahr bei dieser WM gut verkaufen wird. Ob es bis ins Finale geht, mehr zu wünschen, aber ist natürlich ungleich schwerer wie im Nachwuchs, glaube ich. Aber ich glaube, Österreich kann jetzt zum ersten Mal froh sein, dass sie das A-Team qualifiziert hat. Und ich bin ja guter Dinge, dass er dieser Weg auch weit gehen kann.
Am also 5. Dezember werden wir ein bisschen mehr missen, ja, nach der Auslosung.
Wobei ich dann am Freitag darauf eingehen möchte, was der Hermann auch sagt über den Ralf und sein Trainerteam, die natürlich auch die Messlatte zum Zugang zum Erfolg verändert haben in Österreich. Also dass sehr, sehr vieles möglich ist, dass wir von viel mehr träumen dürfen, um sich noch mehr zu strecken im Nachwuchsbereich, bei den Vereinen, bei den Akademien. Themen, die er anspricht, Themen, die er anstoßt, auch der Ralf, ist mitreißend. Da möchte man mehr schaffen, möchte mehr erreichen. Und ich glaube, auch wenn er jetzt nicht in Katar dabei war, glaube ich, ist auch sein Dasein im österreichischen Fußball einfach dort, einfach die Perspektive ändern zu dürfen und zu müssen, schon auch ein großer Wert für uns in den Nachwuchsnationalteams.
Ja, aber der Sebastian gerade angesprochen hat, er war zwar nicht in Katar.
Hat sie das enttäuscht, oder?
Nein, gar nicht. Ich weiß, wie es um seinen Fuß geht, das ist nicht so gut bestellt, aber Er hat immer mir geschrieben, immer alles Gute gewünscht, hat uns gratuliert zu den Leistungen und zum Schluss vor dem Finale hat uns sogar eine Grußbotschaft gesendet. Das haben wir den Jungs gezeigt und das ist zeigt schon ein Zeichen von Wertschätzung und dass halt der Ralf für Erfolg steht und diesen Erfolg auch in den Nachwuchs transportieren möchte. Und das, finde ich, war richtig cool und die Jungs haben es super aufgenommen.
Ja, jetzt hat Andreas Herzog schon gesagt, Freitag Auslosung. Alles steht ja noch nicht fest, aber zumindest steht fest, Österreich wird in Lostopf 2 gezogen werden. Und jetzt haben wir uns einmal die Frage gestellt, was wären denn da so passende Gruppengegner für die ÖFB-Auswahl? Das können Sie übrigens auch online bei uns in einer Abstimmung selbst erledigen. Also einfach mal vorbeischauen auf skysport-austria.at und die Gruppen tippen. Hermann Stadler, Sie haben sich entschieden für Kanada, Katar,
3K-Gruppe.
3K-Gruppe, ja. Wieso? Weil es sich gut anhört.
Ich sage es gut an, ich meine, 3K passt gut. Aber nein, das ist, glaube ich,
leicht zu merken.
Leicht zu merken, aber ich glaube, das wäre eine Gruppe, wo Österreich sicher gute Chancen hat, sich für die Co-Phase zu qualifizieren.
Ja, wenn man auf die Sky-Community blickt, dann geht es da anscheinend auch sehr stark nach den Aufstiegschancen. Sebastian Brödl hat sich zumindest aus fußballromantischer Sicht offensichtlich für Argentinien entschieden, dann auch für Katar und dann wird es exotisch mit Curaçao. Mhm.
Also ich bin zuerst geweigert, eine Gruppe zu bestimmen in der Vorbesprechung. Weil ich einfach der Meinung bin, dass es immer im Konjunktiv immer schwer ist, im Fußball irgendwo was zu planen. Wir als Österreich können an den Freitag abwarten, können geduldig sein und dann schauen, auf was wir uns einstellen können. Und meine Gruppe wird so und so nicht stimmen, weil ich in meinem Leben einmal 3 Euro eine Sportwette abgeliefert, wie ich selbst 16 oder 17 war, am Konto meines Vaters, habe 3 Euro verloren und seitdem nie mehr gewettet, weil ich einfach so schlecht bin drin. Und deswegen wird die Gruppe überhaupt nicht eintreffen und beschäftige mich mit den Gegnern erst dann, wenn sie feststehen.
Andreas, die ehemaligen Kollegen, USA?
Ja, das wäre richtig cool. Ich glaube auch, dass Katana am schönsten wäre es in USA zu spielen, nicht in Mexiko und auch nicht in Kanada. Katar, glaube ich, ist auch eine interessante Mannschaft, die haben immer einen Heimvorteil. Land.
Haben alle 3 gewählt?
Nein, die haben einen Heimvorteil, wenn sie in eigenen Land spielen, weil da sind die Schiedsrichter meistens auch ein bisschen mit Petro Dollars gekauft, aber man das nicht sagen darf. Und Neuseeland ist halt auch irgendwie eine coole Geschichte durch einen Kollegen, Ex-Kollegen von mir, Windenrufer. Das war eine schöne Gruppe, aber so wie es der Basti gesagt hat, wird eh nicht passieren. Argentinien als regierender Weltmeister, als Gegner wäre eine coole Geschichte, aber brutal schwer.
Ja, ganz kurz vielleicht noch, Andreas. 48 Mannschaften erstmals dabei. Mögen wir nicht?
Ja, es ist natürlich sind Nationen dabei wie Curaçao oder Kap Verde. Usbekistan, ich war in Südkorea, also Usbekistan darfst du schon immer unterschätzen.
Richtig, die haben wirklich richtig gut.
Ein paar gute Spieler. Also das ist schon, und auch so Curaçao, Kap Verde, wenn du da in Afrika qualifizierst, musst kurz. Ja, Curaçao hat viele Spieler mit holländischen Wurzeln oder Einschlag. Also unterschätzen darfst du niemanden, aber es ist trotzdem, wenn 48 Mannschaften bei einer WM sind, ist die Qualitätsbreite sicher anders, wie wenn nur 24 sind.
Ja, also wir sind gespannt, wen Österreich ziehen wird am Freitag. Vielleicht steht ja noch nicht ganz fest die jeweilige Nation, aber zumindest schon mal eine kleine Tendenz erkennbar, vor allem aus den ersten
Deutschland
beiden
hat niemand gesagt, gell?
Lostöpfen. Offensichtlich nicht. Später aber dann. Vielleicht kommt es ja zum Duell, was weiß man. Für heute, meine Herren, darf ich mich sehr herzlich bedanken, vor allem nochmal an Hermann Stadler und Sebastian Brödel, die eben fast kurz nach der Landung, möchte ich sagen, zu uns gestoßen sind. Hat sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen,
auch,
über die U17 zu sprechen, über den österreichischen Fußball, die Entwicklung und natürlich auch die Zukunft. Andreas, danke nochmal für deine Überstunden.
Gerne.
Geht's noch oder bist du jetzt leer?
Bin voll drauf.
Hunger hat er.
Dann geht's jetzt noch zu einem kühlen Getränk, würde ich vorschlagen.
Okay.
Und für heute nochmal danke an die Herren, war eine sehr nette Sendung. Ihnen darf ich nochmal ans Herz legen, kommende Woche Nachtragsspiel Sturm gegen Tirol. Also wir haben immer Fußball für Sie. Das war's für heute. Schönen Sonntagabend noch.